Einen wunderschönen guten Abend euch oder wann auch immer ihr den Podcast hört und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem Linux Podcast mit Jean und Joe. Hallo Joe.
Ja, grüße dich Jean und ich grüße alle, die heute hier erneut zuhören bei der, ich glaube, 9. oder 10. Folge, oder?
Ich glaube, 9. müsste es sein.
Ja, also ihr habt alle durchgehalten, wir haben auch durchgehalten, freut uns sehr und wir wünschen euch viel Spaß heute wieder mit unserem gemeinsamen Podcast.
Ja, den solltet ihr auch hoffentlich bekommen. Wir haben ja doch viele ganz witzige Themen rausgesucht und ich möchte mich entschuldigen, dass letzte Woche nichts kam, aber ich war todsterbenskrank und meine Stimme war ganz, ganz ätzend. Von daher, ja, ein dickes Sorry nochmal, aber... Ja, jetzt sollte es hoffentlich sich so langsam wieder normalisieren, ne? Dass wir da jede Woche da eine Folge rausbringen. Aber ich denke, das bekommen wir schon hin, oder Joe?
Ja, gegen Krankheit kann man natürlich nichts machen und es hat ja keinen Sinn, wenn man verschnupft und erkältet ist und Fieber hat, hier zu versuchen, einen Podcast zu machen. Das ist ja völlig unsinnig.
Ja, gut.
Aber heute geht's dir gut.
Ja, soweit, ne? So gut, wie es einem gehen kann in der Herbstzeit zum Winter. So ein bisschen Schnupf ist.
Aber du bist gesund.
Ja.
Okay.
Du auch?
Jo.
Okay, wunderbar. Ja, dann können wir ja direkt anfangen und kommen wir einfach mal zu einem etwas kleineren Thema. Und zwar, wir informieren ja häufiger über das Prism Librem 5, das Open Source Handy, wenn man so will. Und ja, da scheint es wohl ein paar Problemchen zu geben, wenn man das jetzt erstmal so betrachtet. Und zwar, die haben ja da verschiedene Auslieferungsphasen angekündigt. Halt in der ersten Phase kommen halt die ganz, ganz nerdigen Leute dran und die halt ganz, ganz nerdigen Vorbesteller, die halt ganz am Anfang dran waren. Und das geht jetzt, glaube ich, in 5, 6 Phasen bis nächstes Jahr oder so. Da wird das Telefon halt auch immer fortschrittlicher werden und so weiter. Aber die erste Auslieferungsphase scheint irgendwie noch nicht so gestartet zu haben. Die sollte, ich glaube schon vor einem Monat oder sowas, ja, oder im September sogar schon starten, hat aber noch keiner das Smartphone bekommen. Und die zweite Auslieferungsphase, über die Sie so sprechen, beginnt auch schon am 15. November, ja, das ist ja in nicht mal 2 Wochen und keiner hat ein Smartphone bekommen, ja, und so richtig weiß man denn nicht, was da los ist, ja, also sie... haben schon einen Bericht geschrieben, wo sie halt verschiedene Neuerungen in der Software und so weiter gebracht haben. Aber so richtig, warum das bis jetzt noch nicht ausgeliefert wurde, geht noch nicht hervor. Vielleicht kommt es ja noch, aber ist tatsächlich, sind ein paar Leute unruhig geworden. Könntest du aber wahrscheinlich auch gut nachvollziehen, wenn du auf dein Handy wartest. Aber das kommt nicht, oder?
Ja, also ich habe das jetzt in dem Zusammenhang von UbiPorts gelesen, also weil Ubuntu Touch soll ja auch auf dem Librem 5 funktionieren und die haben sich jetzt mehr oder weniger beschwert, dass sie jetzt eigentlich Geräte brauchen würden, um Ubuntu Touch, die Software, auf dem Librem 5 zu testen und sie bekommen einfach keine Geräte. Ne? Also das heißt, die sagen dann jetzt ganz klar, tut uns leid, Leute, wir von unserer Seite aus können jetzt nicht weitermachen. Wir brauchen ein Gerät, um das zu testen. Und Librem Purism hat eben anscheinend auch gesagt, dass erstmal sowieso die Geräte an die Leute ausgeliefert werden, die das Ganze gesponsert haben, also an die Zahler sozusagen.
Genau.
Und dann erst im zweiten Schritt an die Entwickler. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das sagen heute jetzt die Leute von UbiPorts. Und das... erscheint mir ein bisschen seltsam. Also es ist ja schön, dass die Leute bevorzugt werden, die etwas dafür bezahlt haben, aber das nutzt ja denen gar nichts, wenn die Entwickler überhaupt noch nicht so weit sind, dass das sinnvoll eingesetzt werden kann. Ich denke, da hätte jeder Verständnis, wenn man sagt, zuerst kommen die Entwickler und dann kommt der Nutzer, oder? Also, oder sehe ich da was komplett falsch?
Ja, ist schon super seltsam, ja, also ist ja eigentlich, ist ja einfach hart, ja, die haben schon mal ein System für ein Gerät entwickelt, was sie bis jetzt noch nie in den Händen gehalten haben, ja, das musst du dir mal durch den Kopf gehen lassen, ja, das ist schon was, ja, sie sollte eigentlich so langsam mal, ja, also...
Wobei, Ja, wobei ich glaube, das Ubuntu Touch ist ja jetzt auch nicht so der, wie soll man sagen,
Der Renner, meinst du?
das Ersteinsatzgebiet. Also ich glaube, das Librem 5 möchte ja PureOS als Hauptsystem da drauf haben. Ne? Und Ubuntu Touch geht eben auch. So verstehe ich das irgendwie. Aber trotzdem, also ich glaube, dass es einfach wirklich generell problematisch ist, dieses Gerät jetzt zur Verfügung zu stellen. Also rein von der Fertigung her, von der Technik her. Es ist eben eine riesige Sache, die da versucht wird. Und ich glaube, man muss einfach Geduld haben. Man darf jetzt da auch niemandem einen Vorwurf machen, denke ich, weil die tun ja, was sie können. Also, und jetzt da mit der Hacke reinzugehen und zu sagen, ja, warum machen die das nicht, muss man halt jetzt so akzeptieren, glaube ich.
Ja, ich denke auch, ja. Ja, also ich denke, das wird auf jeden Fall seinen Weg nehmen. Und sorry, ich habe vorhin gesagt, Purism hat dazu nicht Stellung bezogen, aber sie haben dazu Stellung bezogen. Da gibt es einen ja, schönen Post auf der Seite. Kann man sich mal durchlesen, wenn man will. Findet man eigentlich relativ zügig. Ja, also ich bin gespannt, was das weiter so mit sich bringt. Ich bin gespannt, wann die wirklich ihre ersten Geräte bekommen und was das erste Feedback von den Nutzern ist, weil ich muss sagen, ich bin eigentlich auch relativ gespannt auf das Handy, weil komplett Open Source Firmware und so weiter. Und ja, könnte schon was werden.
Ja, die Erwartungen sind natürlich auch sehr hoch. Also man ist sehr gespannt. Also es ist ja etwas, was es so in der Form noch nie so richtig gab. Also etwas, was sich dann tatsächlich eventuell durchsetzen könnte, existierte ja bisher noch nicht. Und ich bin da schon auch sehr gespannt, ob die Leute denn zum Beispiel auf ein WhatsApp verzichten können. Und ja, also, weil ich rede da mit vielen Leuten und die sagen dann alle, wer braucht schon WhatsApp und wer braucht schon das und das und wer braucht schon Spotify oder was auch immer. Aber ich denke, in der Masse schaut es dann doch anders aus, könnte ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Zumal das Handy ja aber am Ende, denke ich, nicht für die große Masse bestimmt ist, sondern halt für diejenigen, die halt wirklich kein WhatsApp brauchen und halt wirklich sehr viel Wert auf Sicherheit und so weiter legen. Ja, zum Beispiel, ich habe letztens einen Bericht gelesen, da hat Edward Snowden vorgestellt, wie für ihn das sichere Handy quasi aussehen würde. Eigentlich ganz witzig, kann ich mal so ein bisschen unterschieben. Ja, er würde sein Handy über Ethernet laufen lassen. Er würde das Mikrofon, so das interne Mikrofon auslöten und ja, so ein anderes, auch ein Open Source Betriebssystem nutzen, was auch Android Apps kann. Ich glaube, Compulsory OS heißt das oder so. Und genau, damit würde er dann versuchen loszulegen. Also ein Handy mit Ethernet, ja, hat er begründet, weil jedes WLAN seine eigene Identität hat und es da mittlerweile auch Karten gibt, wo man sieht, okay, wenn der in dem WLAN eingeloggt ist, dann muss er genau da auf der Karte zum Beispiel sein. Also ja, fand ich super witzig, wie für ihn das Handy aussehen würde. Ich glaube, für Edward Snowden wäre das dann auch erstmal nichts, weil da ist noch ein Mikrofon drin. Und ist noch nicht per Ethernet angeschlossen. Das fand ich wirklich super witzig.
Ja, aber Smartphone und Ethernet, naja, okay, klar kann man das machen.
Na klar.
Aber ja, gut, warten wir es einfach mal ab. Also, und bei dem UbiPorts finde ich ja auch noch spannend, also die machen ja nicht bloß Ubuntu Touch, die arbeiten ja immer noch am Unity 8 auch weiter. Also, und das finde ich auch spannend, weil es ja seltsamerweise, nachdem Unity weg war, gab es keine große Erleichterung, sondern da kommen die Leute und sagen, das war das Beste, also die beste Desktop-Umgebung, die es jemals gegeben hat. Und wenn wir uns erinnern, wie da vorher geschimpft wurde, was das für ein Blödsinn ist, es gibt jetzt so viele Leute, die wünschen sich Unity zurück. Und die arbeiten weiter. Und es gab ja sogar schon Gerüchte, ob es vielleicht nicht doch wieder so einen inoffiziellen Spin mit Ubuntu Unity geben könnte, wenn die so weit sind. Also da bin ich auch sehr gespannt, ob die die Power haben und tatsächlich auch dann den Rückhalt von den Usern, dass sowas stattfindet.
Das ist wirklich, das ist eine Idee. Krass. Also habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass die so hart an Unity arbeiten, dass vielleicht sogar ein Ubuntu-Spin quasi rauskommt. Das wäre ja wirklich irgendwie super seltsam, so teilweise, ja, wenn man sich so denkt. Ubuntu ist von Unity weggegangen, aber Unity existiert noch irgendwie weiter, obwohl es eigentlich von Ubuntu also von Canonical initiiert wurde. Super spannend. Also ja, warum nicht, ne?
Es ist eben Open Source, ne?
Ja, klar.
Da ist ja immer so, auch wenn Canonical das fallen lässt, wenn sich jemand diesen Source Code schnappt und sagt, da machen wir weiter, ja, das darf er ja. Da ist ja kein Schutz oder irgend sowas drauf, dass jemand sagt, dass ihr dürft aber kein Unity jetzt weiterentwickeln. Das darf man ja. Und wenn es da eine entsprechende Followerschaft für sowas gibt, ja, warum nicht? Also wenn es ein Lubuntu gibt und ein Kubuntu und ein Budgy, warum soll es nicht ein Unity geben? Hm. Also ein, wie wird denn das dann heißen? Ubunity oder so.
Ja, irgendwie so, oder? Oder einfach ganz, ich sag mal klassisch, wahrscheinlich Ubuntu Unity Edition oder sowas, oder Ubuntu Unity wahrscheinlich, also wirklich richtig langweilig. Aber Ubunity wäre natürlich klasse. Also das würde ich unterschreiben.
Ja, also dann bin ich, wenn das passiert, dann bin ich zumindest der Namensgeber.
Ja, okay.
Die haben das nämlich dann gehört und haben gesagt, okay, gute Idee.
Ja, die hören alle unseren Podcast.
Würdest du denn ein Unity dann nutzen? Nee. Wenn es es gäbe, bist du auch einer, der Unity gut findet?
Nee, also ich muss sagen, ich bin mittlerweile super zufrieden mit GNOME. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es besser als GNOME am Ende ist, von der Integration mit allem drum und dran her und so weiter. Also ich glaube, ich würde es nicht nutzen. Du?
Nein. Ja, nein. Also mir hat es auch damals nicht gefallen, als es noch offiziell gab, war es jetzt nicht meins. Und ja, also ich finde es einfach nur spannend, also dass das weitergeht, weil das einfach so, ich sage das mal aus ganz neutraler Sicht, ich würde es gut finden, wenn es eine Unity-Version geben würde, nicht weil ich das nutzen möchte, sondern einfach, weil ich das immer gut finde, wenn Leute Vision haben und etwas weiterführen.
Ja, doch, das finde ich auch toll, dass solche Sachen nicht aufgegeben werden, sondern für Leute, denen das gefällt, ja, weiterentwickelt wird. Ja, vielleicht wahrscheinlich dann auch nicht in so einer Geschwindigkeit. Na gut, wobei Canonical war ja jetzt auch nicht unbedingt das schnellste Entwicklerstudio, ja. Also wenn du gesehen hast, was da für wenig Neuerungen in Ubuntu kamen, dann ja, war das schade, ne? Aber ja. Man weiß es nicht, oder? Also.
Ja, also ich denke nicht, dass das jetzt bei 2004 schon der Fall sein wird.
Ach so, nee.
Ich glaube, das wird vielleicht ähnlich gehandhabt, wie das damals mit Budgy war. Da hieß ja das ja Respin oder so ähnlich. Und da war das sozusagen so zwischen, also es war noch nicht offiziell, aber die durften schon mal eine Ubuntu Budgy-Version rausbringen. Und da wurde aber dann gesagt, das ist nichts Offizielles von Ubuntu. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob es diesen Anforderungen dann gerecht wird, weil die müssen sich ja auch an bestimmte Canonical-Vorgaben alle halten, dass da dieser Name Ubuntu drin sein darf. Ne? Also wer da ausschert, darf sich ja auch nicht Ubuntu nennen, auch nicht. Also ja, also ja. Da gibt es eben bestimmte Regeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht bei 2010 oder so, wenn es denn soweit kommen sollte, mal so als Versuchsballon für 9 Monate Unterstützung, so ganz inoffiziell. Vielleicht auch so, wie das Fedora macht, da gibt es ja auch diese Spins. Ne? Obwohl ja GNOME eigentlich so die Hauptvariante ist, aber du kannst ja auch ein Fedora Mate oder ein Fedora LX.de oder so, kannst du ja auch runterladen, aber das ist sehr, sehr inoffiziell.
Ja, finde ich schon spannend in der Hinsicht, aber ich weiß nicht. Ich finde, wenn man so viele Desktops anbietet, beziehungsweise so viele Desktops existieren, das ist ja dann auch irgendwann so, denkst du dir, ja gut, was nutzt jetzt das Linux-Nutzer? Und meistens finde ich eigentlich, dass viele Desktops, wenn du jetzt einfach mal die Ubuntu Editions anschaust, sich ja eigentlich in der Regel gar nicht mehr so krass weiterentwickeln oder ich weiß es nicht. Für mich ist es einfach gefühlt zu viel Auswahl alles und auch manche Sachen so ein bisschen unnötig. Habe ich so das Gefühl. Also jetzt nicht irgendwie, soll jetzt kein Hate an irgendeinem Desktop oder so sein, aber das ist doch eigentlich alles viel zu viel, oder?
Also sagen wir mal so, man kann das Rad heute nicht mehr neu erfinden. Und ich glaube, das ist anders als vor 5, 6 oder gar 10 Jahren. Da haben sich die Desktops mehr oder weniger schon viel mehr unterschieden. Also ein GNOME ja. War ja ganz was anderes als ein KDE und XFCE und LXDE, die dann sehr sparsam waren. Ne? Und bei anderen Desktops, da war das mehr Multimedia und Ästhetik und Effekte und Animationen und so Zeug. Und andere gab es, da war das ganz sparsam für schwächere Rechner. Da fand ich schon, dass die Unterschiede enorm waren und dass der Nutzer das auch noch besser nutzen konnte. Aber heute sind eben auch, sagen wir mal, die Rechner schon so sehr super gut, ne? Dass diese Argumentation, dass etwas sehr sparsam sein muss, für die meisten Nutzer nicht mehr so zieht, glaube ich. Ne? Also dieses, wo man vorher gesagt hat, mein XP, das läuft nicht mehr, aber jetzt gibt es da eine Linux-Alternative und auf diesem Rechner, da kann ich jetzt, den kann ich noch weiter nutzen, weil ein LXDE ist viel sparsamer und es rennt jetzt. Aber ich glaube nicht, dass das heute noch zieht. Also für den Großteil der Nutzer. Also gibt es immer noch, natürlich noch, dass jemand sagt, ich möchte einen alten Rechner weiter nutzen. Aber und außerdem haben sich die ganzen Desktops, da hast du schon recht, mehr oder weniger weiterentwickelt und von der Funktionsvielfalt unterscheiden sie sich eigentlich nicht mehr so recht. Also vielleicht vom Komfort ein bisschen, aber letztendlich kannst du ja mit XFCE dasselbe machen wie mit einem Plasma.
Ja, wobei also so zwischen GNOME, XFCE zum Beispiel und KDE würde ich sagen, liegen schon sehr große Unterschiede noch. Aber wenn du jetzt den Unterschied zwischen einem, also rein vom Benutzen her, von zum Beispiel einem Mate, einem LXDE, einem LXQt und einem XFCE zum Beispiel siehst, ja, oder ja.
Auch Cinnamon.
Oder Cinnamon, ja, tatsächlich auch Cinnamon, ja. Was sind denn da noch für große Unterschiede? Ja, also klar, da sieht das Menü mal ein bisschen anders aus und da dies und jenes, aber ganz ehrlich, warum braucht man da so viele unterschiedliche Technologien? Kann man das da irgendwie, ja, so manche Desktops sind dann in der Hinsicht, finde ich, so ein bisschen überflüssig, weil man mit anderen Desktops das genauso machen kann, ja. Also man könnte ja zum Beispiel, jetzt killen mich ganz viele, aber wenn man jetzt zum Beispiel die Funktion jetzt eines Mate-Desktops oder so sieht, kann man das auch problemlos mit einem GNOME 3 eigentlich nachbauen und vielleicht noch die ein oder andere Shell-Erweiterung in der Hinsicht dazu schreiben, dass es wirklich am Ende zum Beispiel das Menü ungefähr so ist wie das Mate-Menü und dann passt es doch vollkommen. Da brauchst du doch nicht nochmal quasi einen komplett neuen Desktop mit oder einen komplett eigenen Desktop mit einer eigenen Entwicklung und eigenen Vorstellungen und eigene Vorstellungen darf er ja schon haben, aber halt mit ganz unterschiedlichen Technologien und ja, ich weiß nicht, ja. Ich finde, wenn man da so ein bisschen mal aufräumen würde quasi, beziehungsweise, also, wird wahrscheinlich eh nicht gehen, weil, jeder hat da natürlich seinen eigenen Kopf, ja, ist ja auch gut so. Aber wenn man da eigentlich mal theoretisch aufräumen würde, dann würden da viele Desktops einfach wegfallen, ja. Oder einfach, anders sein am Ende, ja. Auch Cinnamon zum Beispiel, ja, ist ja jetzt eigentlich auch nicht unbedingt, beziehungsweise hängt ja auch schon super, super viel von GNOME ab, ja, und nutzt ganz viele GNOME-Bibliotheken. Okay, geht dann vielleicht schon mal nochmal in eine andere Richtung, aber trotzdem, ja, also.
Also von der Bedienung schon.
Ich finde, das ist zu viel. Ja.
Das Problem dabei ist, und das hast du jetzt eigentlich auch gemacht, in deiner Argumentation, ja, dass jeder das aus seiner Sicht sieht. Also die Leute sagen oft, die Vielfalt, die braucht man eigentlich gar nicht. Es würde doch genügen, hast du jetzt gesagt, ein GNOME 3 zu nutzen. Und wie es der Zufall so will, nutzt du jetzt GNOME 3.
Ach so.
Ja. Und andere Leute sagen vielleicht dasselbe wie du jetzt. Und Der letzte Satz unterscheidet sich aber, die sagen, es genügt doch XFCE. Und da sind wir dabei, das würdest du jetzt nicht unterschreiben. Weißt du, was ich meine?
Das ist ein Argument, ja.
Also diese Vielfalt abschaffen zu wollen, aber dann auf das zu reduzieren, was man selber nutzt, das ist eigentlich genau dasselbe, was die Entwickler machen. Also die Entwickler gehen ja auch von eigenen Bedürfnissen aus. Also es ist ja nicht so, dass ein XFCE-Entwickler nicht weiß, was ein GNOME 3 Desktop ist.
Ja klar, auf jeden Fall. Ja.
Sondern der hat eine eigene Vision, was er da anders machen möchte. Mhm. Und weil es Open Source ist und weil er es machen kann und weil es eigentlich nur davon abhängt, ob es Leute gibt da draußen, die das unterstützen, gibt es das dann eben auch. Ne? Also ein Desktop, den nur zwei Leute nutzen, den gibt es ja auch nicht lange, muss man ja auch sagen.
Ja, also, solange wie die zwei Leute da halt Lust haben, ne?
Nee. Ja, also wenn fünf Leute den Desktop entwickeln und zwei nutzen ihn, dann wird es wahrscheinlich bald zu Ende sein damit.
Ja, das gut, meine ich damit. Ach so, ja. Ja, nee, ich wollte das jetzt nicht unbedingt auf GNOME 3 alles abzielen, beziehungsweise ich nutze ja auch noch zum Beispiel Cinnamon noch. Nee, aber, oder könnt ja auch genauso viele Sachen mit, ja, XFCE, gut, hat halt vielleicht nicht so die krassesten Effekte oder so, aber die vielleicht sich manche wünschen. Aber nee, also ich wollte das jetzt absolut nicht irgendwie einem Ei auf einen Desktop zu ordnen oder so, aber wenn man sich eigentlich so denkt oder sich einfach überlegt vom Funktionsumfang, unterscheiden sich ja die ganzen Desktops eigentlich nicht so krass. Ja gut, XFCE hat auch nochmal, oder die ganzen leichten Desktops, würde ich sagen, haben ja auch nochmal den Vorteil, dass sie etwas weniger RAM benötigen und halt einfach ein bisschen ressourcenschonender sind. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben und so weiter. Aber ansonsten, andere Desktops, denkst du dir so, ja, braucht es die wirklich? Beziehungsweise, vielleicht war Unity auch sowas so ein bisschen, ja? Also wenn du jetzt Unity mit GNOME 3 vergleichst, ja gut, Unity ist nochmal ein bisschen anders, aber du kannst damit GNOME 3 oder haben die ja eigentlich ganz gut Unity so ein bisschen nachgebaut und da denkst du dir so, okay, vielleicht hat Unity von Canonicals Hinsicht wirklich keinen, ich sag mal, Mehrwert mehr gehabt, weiterentwickelt zu werden, wenn man ungefähr dasselbe mit GNOME 3 bekommen kann, wo man nicht alleine anpackt, sondern mit GNOME 3 dann wahrscheinlich am Ende zusammenarbeitet. Aber klar, es wird immer welche geben, die Unity gut finden und ja, werden das auch gerne weiterentwickeln. Dürfen sie auch, beziehungsweise ich will ja keinem irgendwas verbieten oder so. Aber es war einfach mal so ein Gedanke, so, ja.
Ja, aber überleg mal, warum wurde Unity gekickt und warum hat genau diese Reduktion da funktioniert? Ja, weil das eine Firma ist, Canonical. Weil da irgendwo eine Entscheidung getroffen wurde, dass wollen wir nicht weiterverfolgen und dann wurde es nicht mehr weiterverfolgt. Ende. Bei Firmen geht das. Also bei Microsoft, die sagen, wir haben eine Oberfläche, die heißt Windows und wir haben nicht 10, weil wir als Firma nicht 10 verschiedene Desktop-Umgebungen anbieten können. Ja, da gibt es Windows, Punkt. Und das muss der Nutzer dann so akzeptieren, wie es ist, oder er akzeptiert es nicht, aber das ist eigentlich völlig egal, weil er da nicht mitreden kann. Also er muss ein Windows so nehmen, wie es ist. Bei macOS, da hast auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will aber was anderes, sondern entweder dir gefällt das, was die da liefern, oder eben nicht. Aber es ist völlig egal, ob dir das gefällt oder nicht, weil es eben so ist. Und das ist ja der große Unterschied zu der Open-Source-Welt, dass man da eben dann nicht nehmen muss, was einem nicht gefällt. Und wenn es nur ein winziges, kleines Detail ist, wo man sagt, aber das habe ich jetzt nur beim Mate Desktop oder das habe ich jetzt nur bei LXD. Hm. Dann ist es eben in der Open Source Welt so, dass das in dem Fall, wenn es Nutzer dafür gibt, eine Berechtigung hat. Und das führt natürlich zu der Vielfalt. Das ist ja klar. Aber ich sage dann auch immer zu den Leuten, ihr geht ja auch nicht zur Käsetheke und beschwert euch, dass es da noch was anderes gibt außer Emmentaler. Ja, weil jemand nur Emmentaler mag und dann sagt, aber der ganze andere Käse da, das ist doch überflüssig, braucht doch kein Mensch. Aber andere eben schon. Also insofern.
Das ist ein Argument, ja.
Ja, ich weiß auch nicht. Also die Leute, denke ich immer, die mögen ja überall die Vielfalt. Also du gehst ja auch eine Bekleidung zum Beispiel, da gibt es Hunderttausende von verschiedenen T-Shirts und Hemden und Hosen und so weiter. Da sagt ja auch niemand, ich bin überfordert, weil es jetzt da so viele Jeanshosen gibt. Können wir das nicht so machen, dass jeder dieselbe Jeans anhat? Und es ist, ich sehe das eigentlich nur bei dieser Software hier, dass die Leute sagen, es ist zu viel Vielfalt und oh Gott, das brauche ich doch alles gar nicht.
Ja, das ist ein gutes Argument. Also sollte ich vielleicht mal so ein bisschen überlegen, beziehungsweise das Käse-Argument, das hat mich überzeugt. Warum gibt es mehr Sorten als nur eine Sorte Käse, so nach Motto?
Das hat mich überzeugt. Toll,
ja, klar, schön.
Also mir ist halt Käse eingefallen.
Nein.
Wenn ich vor so einer Käsetheke stehe, ich mag halt gerne Käse. Also
ich auch.
Und ich sehe das alles und ich denke mir, Mensch, was wird denn das wohl sein? Und da ist jetzt ein Camembert und da ist das und da ist das. Dann finde ich das gut. Und da fühle ich mich jetzt nicht in dem Moment überfordert, wo ich sage, jetzt gehe ich aber gleich wieder, weil das ist mir alles zu viel hier. Jetzt mache ich gar keinen mehr.
Du hast recht, ja. Ja, war ein schönes Beispiel.
Ich habe den Eindruck, wenn man manche Diskussionen so hört, jetzt haben wir, was weiß ich, wie viel haben wir eigentlich Desktop-Umgebungen, die wirklich eine Rolle spielen. Das sind nicht mal 10, würde ich sagen, oder? Also wenn man noch Deepin und so Zeug mitnimmt, aber naja, das nutzen ja auch schon wieder nicht mehr viele Leute. Aber so diese großen sind vielleicht 5. 5 oder 6?
Ich würde vielleicht sagen,
mehr sind das gar nicht.
Zählen wir sie doch mal alle auf. Also wir haben, ich würde sagen, KDE, wir haben XFCE, würde ich eigentlich auch als großen Desktop, also hinzuzählen. GNOME haben wir. Ja, was haben wir sonst noch, was wirklich nur mal groß, ich sag mal, von vielen Nutzern genutzt wird? Vielleicht noch ein Will Cinnamon, aber ich weiß es nicht so hundertprozentig. Dann wären wir vielleicht bei 4. Mate.
Auf jeden Fall, das ist ja GNOME 2 letztendlich.
Ja.
Budgie ist mehr oder weniger so ein GNOME-Ableger.
Ja, aber nutzen das viele?
Ich glaube schon, ja. Okay. Also es nutzen auf alle Fälle Solos-Nutzer, nutzen das schon. Und ich glaube, dass, was ich so mitbekommen habe, Ubuntu-Budgie-Nutzer gibt es ja auch ganz, ganz viele.
Okay.
Aber ja, siehst du, fällt da noch was ein?
Ja, vielleicht, ja, Deepin eigentlich ist ja nur ziemlich beschränkt. Und den Vala gibt es ja noch von Elementio OS, aber das ist ja jetzt auch nicht so krass verbreitet, ja. Also mehr als 5, 6, stimmt, hast du recht, gibt es eigentlich jetzt erstmal so nicht, ne? Vielleicht noch.
Ja, dann gibt es noch das Windows Manager, ne? Also sowas wie i3 oder diese ganzen Joe's Windows Manager und BSB, WM und bla bla bla. Okay, aber das nutzt ja auch fast niemand.
Jedenfalls nicht die normalen. Also ich würde es auch nicht in die Sparte eines, ich sag mal, normalen Desktops am Ende fassen. Beziehungsweise es sind ja wirklich welche, die sich wahrscheinlich das Ding teilweise auch selber zusammenbauen. Also.
Eben, und das ist für bestimmte Klientel, die, sagen wir mal, die jetzt nur coden oder sowas, ne, die sagen, ich brauche ja diesen ganzen Desktop-Mist gar nicht, weil ich bin ja sowieso immer in meinem Editor, im Vim oder im Terminal oder so und dann ist mir das ja eigentlich völlig Schnuppe, wie da der Desktop aussieht. Aber das ist ja spezielle Klientel. Aber hast selber gesehen, ne, wir reden hier von dieser unfassbaren Vielfalt, die man abschaffen muss und auf wie viel kommt man dann letztendlich? Auf 5, 6.
Also, naja, die was bedeuten, ne?
Die was bedeuten. Und da frage ich mich dann, ja, warum soll man jetzt da von diesen 5, 6 3 wegnehmen? Also, und was soll es jetzt bringen? Also.
Ja, du hast recht da. Nee, also wenn man jetzt zum Beispiel solche Sachen wie Unity oder Vala oder sowas, die wir halt nicht aufgezählt haben, ich finde, da können, also klar, das wird natürlich nicht geschehen, beziehungsweise ist ja auch ganz gut so, aber rein technisch gesehen ist es ja dann wahrscheinlich quasi gar nicht so anders, wenn man zum Beispiel den Unity-Desktop dann halt einem anderen Desktop halt so ein bisschen angleicht, beziehungsweise einfach ein bisschen verändert. Aber ja, du hast schon recht, also da sollte ich vielleicht auch mal ein bisschen nochmal meine Position überdenken. Wie bei der Käsetheke, wie bei der Kleiderindustrie. Es gibt einfach Vielfalt in der Hinsicht. Und es ist ja schön bei Linux, dass wir diese Vielfalt ausleben können, ja. Soll es ja auch keinen geben, der am Ende sagt so, das ist jetzt aber gar nicht so cool, dass du da jetzt nochmal einen neuen Desktop machst. Na gut, wenn der ich sag mal, genug Anhänger finde, dann ist es ja okay. Ja? Wenn ein Stinkekäse trotzdem relativ gut ist und von Leuten gekauft wird, ist ja auch okay, so nach dem Motto. Okay, vielleicht war das Argument mit dem, oder das Beispiel mit dem Stinkekäse gemein. Könnte auch ein sehr leckerer Käse sein, der dann auch von manchen Leuten gekauft wird.
Ich glaube auch, dass der Eindruck, dass das die Vielfalt zu groß ist, der kommt ja auch daher. Der Desktop alleine ist ja nicht isoliert, sondern es gibt ja dann auch noch die Distributionen. Ja, und dann gibt es jetzt, sagen wir mal, vor jedem Desktop, kannst du bei Ubuntu haben. Du kannst jeden Desktop mit Debian haben, mit Manjaro, mit Arch, mit OpenSUSE, mit Fedora und so weiter. Und dann gibt es noch diese ganz speziellen wie Elementary, die irgendwie ganz was Eigenes kreiert haben. Das hängt aber dann mit der Distribution zusammen. Oder auch Linux Mint Cinnamon ist ja eigentlich, das Cinnamon ist ja verknüpft mit der Distribution. Also der ist ja nicht losgelöst. Also das darf man ja nicht vergessen. Natürlich kannst du einen Cinnamon Desktop auch mit Debian nehmen oder mit Arch, aber gibt's eigentlich sogar. Ist es ja, es, ja, ja, klar, aber es ist ja verknüpft eigentlich mit Linux ja. Mint, weil die das ja machen. Und das heißt, da wird ja nicht nur ein Desktop entwickelt, sondern ein Gesamtkonzept. Und dadurch entsteht eigentlich so wirklich diese Riesenvielfalt erst. Also, dass jemand sagt, ja, soll ich jetzt ein Manjaro Cinnamon nehmen oder ein Linux Mint Cinnamon oder ein Debian Cinnamon oder Arch mit Cinnamon oder soll ich doch ein Mate mit OpenSUSE nehmen? Oder was ist denn jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt einen GNOME-Desktop mit OpenSUSE nehme zu Ubuntu und zu Debian und zu Arch und zu Manjaro? Ich glaube, auf der Ebene sind sich die Leute dann unsicher, weil dann sind es wirklich tatsächlich unfassbar viele Komponenten, die da ineinander spielen. Und es ist ja auch nicht so, dass der GNOME-Desktop der GNOME-Desktop ist, weil die Distributionen den dann meistens wieder verändern. Also du hast ja nicht immer denselben GNOME, wenn du Fedora installierst oder Ubuntu. GNOME ist dann auch nicht mehr GNOME. Das ist auch das Problem.
Ja,
ne?
Ja, ne, ist halt so, du hast schon recht. Ist schon so eine Sache, na, da gibt es kein richtig und falsch am Ende, beziehungsweise am Ende ist wahrscheinlich alles richtig, wie man jetzt irgendwas handhabt, ja. Und stimmt, du hast recht, eigentlich, das waren jetzt quasi die Desktops, die jetzt über mehrere Distributionen so ziemlich existieren. Die anderen Desktops, die wir jetzt nicht aufgezählt haben, sind ja meistens eigentlich nur von einer ganz speziellen Entwicklergruppe für ihre eigene Distribution entwickelt worden und werden dafür auch weiterentwickelt. Also zum Beispiel so ein eigenes Ökosystem, ja, sei es Deepin, sei es Elementary OS, sei es Cinnamon mit Linux Mint, sei es, ja, ne, also...
Genau, also Elementary ist ja sozusagen irgendwie schon vergleichbar mit macOS beispielsweise, nicht vom Design her unbedingt. Klar haben sie da Anleihen, sage ich mal, ne? Aber die Art und Weise, wie sie vorgehen, sie wollen sich ihr eigenes Ökosystem, wie du sagst, schaffen. Also es ist, Elementary OS ist mehr oder weniger eine eigene Welt.
Ja.
Ja, und das zementieren sie dann auch mit eigenen Anwendungen und mit einem App Store, wo man Anwendungen finden kann, die es nur für Elementary OS gibt und für die man dann auch zahlen kann. Also da wird etwas geschaffen, was ein ganz geschlossenes eigenes Produkt ist, auch wenn es Open Source ist. Aber es ist eher so wie ein Mac OS.
Ich habe das Gefühl, eigentlich, das trifft es ganz gut auch im Vergleich mit macOS, weil so richtig in der Linux-Community sind sie ja irgendwie nicht so etabliert in der, ich sag mal, okay, es gibt keine Standard-Linux-Community, okay, nee, aber die sind eigentlich schon so ziemlich für sich, ja, zum Beispiel andere Anwendungsentwickler oder sowas, wie zum Beispiel GNOME-Anwendungen, ja, okay, gut, ist vielleicht auch relativ groß gehalten alles, aber... Ja, die gibt's ja auch unter anderen Desktops beziehungsweise auf anderen Ökosystemen, wenn man so will, ja? Oder wird tatsächlich in andere Ökosysteme mit integriert. Aber die Elementary-Apps und so weiter sind ja teilweise wirklich richtig gute Apps, die mit ihren ganz eigenen Guidelines und so weiter. Die gibt es aber alle nur auf Elementary OS, ja. Also ich kenne jetzt keinen, der irgendwie Ubuntu nutzt, aber dann ja Elementary OS Apps oder halt Debian oder sowas. Also die sind da alle ziemlich in sich geschlossen. Das finde ich auch super spannend eigentlich, ja. Also man investiert super, super viel Zeit in verschiedene Projekte und dann nutzen es am Ende nur, ja, nur ein kleiner Teil, beziehungsweise sie schöpfen vielleicht das ganze Potenzial nicht aus. Aber dafür machen sie es für diese kleine Zielgruppe oder für diese, ich sag mal, zugeschnittene Zielgruppe richtig gut, dass wirklich alles wunderbar funktioniert. Also eigentlich am Ende wie macOS ein Ökosystem, das begrenzt ist, aber dafür echt maximale Einfachheit, Kompatibilität und ja, wahrscheinlich auch Nutzerfreundlichkeit am Ende hat. Das finde ich, das finde ich echt eigentlich ein spannendes Phänomen, was man sonst unter der Linux-Welt eigentlich nicht so hat, oder?
Ja, also die machen eben etwas für ihre Zielgruppe und die wollen sich jetzt nicht der Allgemeinheit anpassen, sondern die sagen, wir haben eine bestimmte Vision, das machen wir so und es, und wenn es Leute gibt, die das genauso sehen wie wir, dann finden wir zusammen und dann ist jeder absolut happy. Wir als Entwickler, weil wir unsere Visionen umsetzen können und der Anwender auch, weil er genau das vorfindet, was er haben möchte, nämlich ein Elementary OS. Und ich weiß nicht, ob du das Interview, das ich mit dem Leszek Lesner gemacht habe von Neptune OS, ob du das dir angehört hast, ist schon eine Zeit lang her. Und da ist es ähnlich, der Neptune OS basiert ja auf Debian. Ne? Mhm. Und die haben aber auch eigene Anwendungen gemacht für Neptune OS, also zum Beispiel einen Encoder, ne, den sie speziell gemacht haben, sowas ähnliches wie Handbrake, wo man also Videoformate und Audioformate in ein anderes Format umwandeln kann und so weiter, haben sie eine ganz nette Anwendung gemacht, die gibt es nur bei Neptune OS und dann habe ich gesagt, kann man das nicht auch bei Debian, es basiert ja auf Debian, kann man das nicht auf Debian auch installieren? Und dann hat er mir gesagt, ja, das ist sehr schwierig, weil das bringt man nicht upstream. Debian nimmt es nicht in die Paketquellen auf. Ja? Das heißt, es ist da, du kannst das Ganze komischerweise aus dem AOR in Arch kannst es installieren, weil Arch nimmt ja alles. Na, die fressen ja alles, was es gibt. Aber in Debian selber, für die ist es eigentlich gemacht. Bei Debian 10 kannst du diesen Encoder nicht installieren. Unmöglich. Geht nicht, weil es nicht in den Paketquellen ist. Und da sieht man eben, da sind eben Barrieren da. Und genau deswegen gibt es dann ein Neptune OS, weil die sagen, wir haben aber eine Software entwickelt und die können wir bei Debian nicht reinbringen. Hm. Also sagt der mir, ne? Also, ja, ja. Ob es nicht doch Wege geben könnte, da müsste jetzt jemand von Debian vielleicht Stellung beziehen, das weiß ich jetzt nicht. Ich kann nur wiedergeben, was mir da gesagt wurde. Und das macht es dann eben schwierig und dann gehen die eben ihren eigenen Weg und schwupps gibt es eine neue Distribution, die heißt dann Neptune OS.
Ja, unglaublich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber habe mit Neptune OS noch nicht viel zu tun gehabt, beziehungsweise noch nicht mal ausgetestet. Für Leute, die das vielleicht, denen das so ähnlich geht, wie ist das denn so grob aufgebaut oder so, wie funktioniert das ganz grob?
Das ist Plasma Desktop, also die haben sich auf Plasma spezialisiert, haben aber im Gegensatz zu Debian dann Drittanbieter-Software gleich mit integriert. Also der Leszek sagt, ihm geht es darum, dass man ein Debian nutzen kann. Er ist jetzt nicht ein super Ubuntu-Fan, aber er möchte, dass man Debian so nutzt, dass es funktioniert und zwar so wie Ubuntu. Na, also dass man jetzt keinen Stress mit irgendwelchen Treibern hat und WLAN und weiß der Kuckuck, was alles noch auftauchen kann bei Debian, sondern in Richtung Multimedia vor allem Dingen, dass das einfach funktioniert. Und das ist sein Hauptaugenmerk. Und wo er sieht, da gibt es vielleicht bei Anwendungen eine Lücke, die will er schließen, darum auch diesen Encoder und ein paar andere Dinge noch, die er speziell für Neptune OS entwickelt hat. Und er sagt, und ich habe es auch ausprobiert, also es ist schon irgendwie griffig, wenn man Plasma natürlich mag, wenn man Plasma nicht mag, okay, dann ist es vielleicht nicht erste Wahl, ja, weil schon alles auf Plasma auch angepasst ist. Also es ist auch mehr oder weniger so. Ich habe ihn auch gefragt, Kann man da andere Desktops installieren? Ja, logisch kann man das machen, aber dann hat man einfach nicht mehr dieses Original-Ding. Ne? Also das ist, ja, irgendwie hat es keinen Sinn. Bevor ich mir jetzt beim Neptun OS dann eine LX.de Desktop installiere oder Cinnamon, ja, dann nehme ich irgendwas anderes. Ne? Aber wer jetzt Plasma mag und wer Debian mag, der ist, glaube ich, mit Neptun gut bedient. Das Problem ist natürlich, das sind drei Leute, die das machen. Und wenn diese drei Leute ausfallen, aus irgendwelchen Gründen, dann steht man vielleicht da. Ne?
Ja, aber dann übernehmen es vielleicht andere Leute, wie zum Beispiel bei Antagos. Ja? Aber wer weiß, wie das dann am Ende, ja, ob das dann vielleicht dann auch so funktioniert. Aber ich glaube, es gibt ja viele solche Distributionen. Ja, wie zum Beispiel, wir hatten ja SwagArch, oder ich glaube, SwagArch wurde schon eingestellt wieder, oder? Oder war das ja ein anderes Arch? Ich glaube, ja, das war SwagArch. Das war ja eigentlich auch ein echt pfiffiges Projekt, wenn man will. Und ja, hat dann leider keine, ich sag mal, weiteren Entwickler mehr gefunden. Ja. Aber andere, wie Antagos OS oder Antagos, ja, hat das dann doch gefunden. Ne? Also ich denke, das ist halt immer unterschiedlich, beziehungsweise kommt halt drauf an, wie stark auch die Nutzer-Community ist. Aber ja, finde ich cool.
Ja, also im Arch-Bereich, ja, Condress hat auch aufgegeben, erst vor kurzem. Wobei das auch kaum einer kannte, glaube ich.
Also um echt zu sein, mir sagt es nichts.
Ja, das war auch so eine Arch-Distribution. Und die haben auch nach relativ kurzer Zeit das Handtuch geschmissen. Und bei Netrunner ist es so, dass die jetzt auch den Zweig mit Arch aufgegeben haben. Also da gab es ja parallel eine Debian-Version und eine Arch-Version. Und die Arch-Version haben sie jetzt auch aufgegeben, weil sie einfach da auch keine Zeit mehr haben und sich jetzt nur noch auf den Debian 2 konzentrieren können. Einfach aus Zeitgründen. Also nicht, weil sie jetzt Arch nicht wollten. Und wer hat noch aufgegeben? Wer war das jetzt noch, der jetzt das Ganze mit Solus macht und nicht mehr mit Arch?
Ja, keine Ahnung. Gute Frage, weiß ich nicht.
Ja, also da ist eben Wandel da, das ist ja klar. Also mir fällt es jetzt, weil ich ja jede Woche dieses oh ja, News-Video mache, ne? Jetzt bekomme ich solche Dinge viel mehr mit als vorher. Also ich sehe halt dann die Meldungen, uns gibt es nicht mehr, aber dafür taucht eine neue Distribution auf. Uns gibt es ab heute. Ne? Also, und da merkt man mal, wie alles auch im Wandel ist. Also es geht auch immer schneller. Und mir geht es dann auch so. Also wenn ich dann diese Sachen vorstelle im News-Video, dann denke ich mir auch oft, ja, aber warum gibt es dich jetzt? Du schöne, nette Distribution. Ich mag dich ja irgendwie. Ne? Aber
ja, warum?
Warum ja, bist du da?
Ja, schön. Ja.
Ich lese mir dann die Sachen durch und dann, ja, da steht dann als Argument Security. Ja, oder bei uns ist alles kostenlos, alles und wird es auch immer bleiben, steht dann bei der Beschreibung. Und dann sage ich mir, okay, das ist natürlich schon super.
Alleinstellungsmerkmal
irgendwie. Das Linux unterscheidet ja euch von allen anderen, ihr seid sicher, ja. Und die Basis ist ein solides Debian 10 beispielsweise.
Ach, was? Das habe ich noch nicht gehört.
Noch nie gehört. Und wir haben ein Libre 6.3. Und so, ne? Ja, und also es ist schon so, bei vielen neuen Distributionen stellt sich wirklich die Frage, warum gibt's euch? Also warum zur Hölle seid ihr eigentlich da?
Ja, leider schon. Ja, weil ich finde, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass viele neue Distros entstehen, aber halt dann auch viele wieder gehen. Also weil zum Beispiel, wenn wir uns jetzt Pop OS anschauen, ja, habe ich ja letztens auch ein Video gemacht. Hast du auch ein Video drüber gemacht, oder?
Yes.
Pop OS. Stimmt, genau. Das war ja die Sache, habe ich mir gedacht. So, ach nee, jetzt hat der Joe auch schon eins gemacht. So, ach Mist, ja. Aber ich wollte es unbedingt machen, tatsächlich. Aber jedenfalls, ja, zum Beispiel Pop OS ist in der Hinsicht, was er wirklich jetzt Nutzerschaft für sich gefunden hat, ja. Was wirklich, ich sag mal, ja, wo ich eigentlich ein System, um ganz ehrlich zu sein, ich hätte Pop OS keine Chance gegeben, so, ja, weil wenn man so sieht, ach ja, okay, Ubuntu mit einem GNOME Desktop haben wir ja noch nie gesehen, ja, aber nee, PopOS hat es halt irgendwie geschafft, dafür sich Nutzer zu begeistern. Und ich sag mal, so jetzt auch nach genauerem Hingucken, ist es tatsächlich auch, kann ich es nachvollziehen, ja. Es bietet viele neue Ansätze, bietet viele neue Ideen und so weiter. Und das ist ja dann mega cool, dass dann solche Betriebssysteme oder solche Distributionen dann doch irgendwie Zuspruch finden und dann doch eine Nutzerschaft finden und halt welche, die halt vielleicht nur beim Entwickler so innovativ geklungen haben, ja, dann halt wieder gehen, ja, ist ja eigentlich vollkommen okay. Wenn man ja ganz hart ist, kann man das so ein bisschen mit der Darwin'schen Evolutionstheorie vergleichen, beziehungsweise, ja, es gibt ganz viel Input und aber nur ein paar überleben oder wie in der Marktwirtschaft oder so, geht ja eigentlich auch so.
Ja, also ich meine, das ganz Böse ist ja immer Survival of the Fittest, ne? Also dass die Starken halt überleben und bei manchen Dingen stimmt es eben auch. Also ich will jetzt keine moralische Debatte darüber entfachen, aber ich denke, das ist halt eine natürliche Auslese. Und bei PopOS ist es natürlich so, mal abgesehen davon, dass die diesen Snap-Weg nicht mitgehen. Also ich habe ja da auch 1910 installiert und da kannst du den Chromium-Browser aus den Paketquellen installieren. Weil nicht, da wird es kein Snap, obwohl das auch Ubuntu 1910 ist. Ne? Also die haben einen Weg gefunden, die werden das anscheinend selber pflegen. Ne? Also es geht ja nicht anders. Irgendwo müssen sie ja das herhaben, dass man Chromium-Browser aus Paketquellen, vielleicht aus eigenen Paketquellen. Ich habe jetzt nicht genau herausgefunden, wo das dann genau drin ist. Aber ja, es müssen also ja eigene Paketquellen sein und nicht die Ubuntu-Paketquellen. Hm. Aber was bei PopOS natürlich auch noch völlig andere Geschichte ist, das ist ja nicht bloß ein Betriebssystem, sondern das hängt ja zusammen mit System 76. Na, das ist ja sozusagen das Betriebssystem für diese Computer, die Firma System 76 baut. Und insofern, die haben halt gesagt, wir liefern Computer aus mit einem Linux-System, wir wollen Ubuntu haben, aber wir optimieren dieses Ubuntu so, dass es optimal zu unseren Rechnern passt. Die stellen ja Laptops her und Stamm-PCs und alles Mögliche. Und die sagen, wenn ihr einen Rechner von uns kauft, dann habt ihr ein optimales System, das ist auch von uns getestet. Und das funktioniert auf unseren Rechner. Ja, also, und das sollte man dann auch nicht hergehen und sollte PopOS runterwerfen. Also dann sollte man sich gar keinen System 76 Rechner kaufen, wenn man das tut. Ja, also das ist optimiert, auch der Kernel ist angepasst, die Treiber sind auf die Grafikkarte, auf alles, was da verbaut ist, angepasst. Das heißt, du startest das Ding und es funktioniert, weil die das als Gesamtes konzipiert haben. Hm. Und wenn wir jetzt ein PopOS runterladen für unseren Rechner, dann ist das eigentlich nur ja so ein Nebenprodukt. Ne?
Also es ist ein Nebeneffekt, ja.
Sie
haben, ich denke, schon am Anfang halt geplant, nur das PopOS für ihre eigenen Geräte zu verwenden. Aber irgendwann haben sie sich wahrscheinlich gesagt, so, hey, warum stellen wir das nicht einfach so zur Verfügung? Vielleicht kriegen wir sogar noch eine größere Community dabei oder eine größere Nutzerschaft. Und hat in dem Fall funktioniert. Also ich denke nicht, dass PopOS nur für System 76 Geräte mittlerweile zu verwenden ist, sondern halt auch eben ganz normale andere Geräte. Und,
natürlich, kein Widerspruch.
Ja, und das ist einfach eine coole Sache, ja. Also stellen quasi die Sache, mit der sie arbeiten, dann trotzdem auch zur Verfügung. Zum Beispiel würde ich auch, wenn wir nochmal zu Ubuntu Touch kommen, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Pure OS, was sie da vorstellen, gut mit Ubuntu Touch am Ende konkurrieren wird, ja, weil Pure OS hat dann den GNOME, ich sag mal, Unterbau unter sich, was ja eigentlich auch eigentlich in der Hinsicht super stark ist und schon ein eigenes Ökosystem ist und auch viele verschiedene Treiber, sagen wir es mal so, in der Hinsicht nicht von denen selber entwickelt werden müssen, wo UbiPort sich jetzt erstmal abmühen muss, dass das alles soweit funktioniert, ja, verschiedene Treiber und so weiter. Und zum Beispiel auch mit dem Touch, mit der Touch-Bedienung und so weiter, ist ja in GNOME schon alles mit drin. Zum Beispiel die GNOME 3.34 habe ich mittlerweile auch auf meinem, auf meinem Convertible quasi am Ende laufen und das harmoniert wunderbar, super mit dem Touch und so weiter und das ist wirklich cool, aber Ja, das muss zum Beispiel alles UbiPort selber alles nachentwickeln. Und das ist halt eben Zeit, die UbiPorts fehlt, wo System 7, nee, wo Purism jetzt in dem Fall schon, ich sag mal, ja, andere Apps oder sowas schon verbessern kann und vielleicht auch auf andere Sachen ihr Augenmerk legen können. Und da bin ich echt gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass PureOS, ich sag mal, nicht nur für das Purism am Ende existiert. Aber muss man jetzt erstmal abwarten. Hat ja noch keiner an den Händen gehabt.
Ja, aber ich finde es grundsätzlich gut und auch für die Zukunft von Linux-Systemen, wenn man auch mal Wert darauf legt, das mit Hardware zu verknüpfen. Ich glaube, das ist ja auch ein entscheidender Punkt, der Linux-Systeme bisher immer unterschieden hat von Microsoft und auch von macOS, um diese zwei großen Konkurrenten mal zu nennen. Also macOS war immer verknüpft mit der entsprechenden Hardware. Das heißt, Apple hat ja auch PCs hergestellt. Ne? Bei Microsoft hat einen anderen Weg gemacht. Die haben eigentlich keine eigenen Computer hergestellt, aber die haben eine Verbindung zu allen anderen eigentlich geschaffen. Ne? Also die haben es geschafft, dass ein Windows-System verknüpft wurde mit einem PC, den du im Mediamarkt kaufst. Du hast eingeschaltet und da war ein Windows-System schon drauf. Und das war dann egal, ob das ein Dell-Computer, was heißt war, ist, es ist ja immer noch so, ob das ein Dell-Computer ist oder ein IBM oder was auch, ist ja völlig egal, was das für eine Firma war. Und selbst wenn es ein No-Name ist, dann ist da Windows drauf. Und im Linux-Bereich gab es immer nur diese Software. Und dass jetzt Firmen wie 76, System 76, vermehrt diesen Weg zu gehen, zu sagen, wir machen jetzt auch ein Komplettsystem. Ja, du kaufst dir jetzt hier einen PC und du bootest den hoch und du musst jetzt nicht erst auf einen Stick irgendwo eine ISO-Datei ziehen und dann musst du es installieren und so, sondern du startest das Ding und dann erscheint nach ein paar Sekunden Pop OS. Und ich denke, das ist der Weg, das in eine breitere Verbreitung zu transportieren. Und das hat gefehlt und das finde ich gut. Und beim Purism ist es ja auch so. Man muss natürlich das Gerät verknüpfen mit der Software, die da drauf ist. Ne? So wie das bei Android ja auch ist. Also,
Auf jeden
oder auch,
Fall, ja.
oder beim iPhone ist es auch so. Ne? Also, das Gerät und die Software ist eins. Und das, glaube ich, ist auch ein Schlüssel zum Erfolg. Also wenn das nicht losgelöst ist.
Ja, also auf jeden Fall. Also ja, manche konzentrieren sich wie zum Beispiel Ubuntu darauf, ein Universalbetriebssystem zu sein. Vielleicht so ein bisschen dieselbe Strategie, wie sie Microsoft verfolgt oder viele, viele andere ganz normalen Distros, würde ich jetzt mal sagen. Aber halt solche Sachen wie Pop OS, Pure OS, gibt es ja auch schon für Laptops, das ist Pure OS oder ja, verschiedene andere Sachen. Tuxedo, wenn man so will, dieses eigentlich ist es ein Ubuntu Budgie, aber ja, haben sie ein bisschen angepasst. Ja, das
Manjaro
bietet
geht auch den
quasi,
Weg.
oder genau, Manjaro mit ihren Manjaro-Boxen und so weiter, wobei die machen das ja eher nachträglich quasi, aber ist ja klar, natürlich auch so, oder die Mint-Box, jetzt bei Linux Mint. Ja, das sind solche Sachen, wo man schon versucht, dass die Software perfekt auf die Hardware zugestimmt ist und das gibt ja dann ein ganz neues Produkt, wie man zum Beispiel, wie du sagst, bei Apple sieht. Ja? Also sind ja erfolgreicher denn je damit, ja, und das ist. Ja, schön zu sehen, dass es in der Hinsicht so gut funktioniert.
Und es ist auf jeden Fall so, wenn das gut gemacht ist, ist es natürlich stabiler und zuverlässiger, würde ich mal meinen. Und du hast weniger Stress damit. Also du musst dir eben nicht überlegen, was brauche ich denn jetzt für einen Nvidia-Treiber und wo bekomme ich den jetzt her und so. Ne? Also sondern wenn die da eine bestimmte Grafikkarte im System 76-Rechner verbaut haben, dann sorgen die dafür, dass natürlich diese Grafikkarte bestmöglich unterstützt wird.
Na
Ja,
klar.
also diese Peripheriegeräte, okay, da haben sie jetzt auch keinen Einfluss, logischerweise, aber alles, was im Rechner ist, da kannst du davon ausgehen, dass das funktioniert. Also das wäre ja komplett dämlich, wenn das nicht funktionieren würde. Und von daher, du hast da, was ich so mitbekommen habe, das ist eine größere Firma und da gibt es auch Support, die hängen auch am Telefon, da gibt es eine Hotline, wenn du ein Problem hast und so weiter. Ja, und es ist dann egal, ob du ein Hardware- oder ein Softwareproblem hast. Du kannst dich an die wenden und kannst sagen, bei mir ist das und das Problem, was kann ich da machen? Und dann antworten die dir. Also ja, also das widerspricht natürlich absolut diesem Bastler-Gedanken, der bei Linux immer da ist. Ne? Weil
aber nicht da sein muss, oder?
Nicht da sein muss. Ja. Aber viele sagen ja, ich will aber den Treiber selber suchen.
Ach so, ja.
Oder ich will mir den Kernel selber kompilieren, weil ich bin da nicht zufrieden, was die da mir für einen Kernel liefern. Ich will den neuesten und beim System 76 ist aber nicht der neueste Kernel drauf oder so. Ne? Also okay, aber ich finde es grundsätzlich gut. Problematisch ist, glaube ich, immer noch, dass diese Geräte relativ teuer sind.
Ja. Ja gut, aber muss ja auch irgendwie alles finanziert werden, beziehungsweise das Problem ist halt bei irgendwelchen, ich sag mal, riesigen Firmen wie HP, Lenovo, Samsung und so weiter, Asus, die produzieren das ja in so abnormalen Massen und haben ja ein ganz, ganz, ich sag mal, schon ausgeklügeltes System, so ein Ding zu produzieren, ja, und auch zu entwickeln, ja. Es ist ja für die nichts mehr Besonderes, ja, aber für eine kleinere Firma wie zum Beispiel jetzt Purism, System 76 oder sowas, ja, ist ja so ein neues Modell wirklich, ja, bahnbrechend, ja. Und, ja, die haben einfach auch viel, viel höhere Kosten tatsächlich, weil, ja, die Masse kriegen die ja gar nicht hin. Vielleicht kriegen sie es mal hin, aber klar, ja, wenn man jetzt das Dell XPS zum Beispiel sieht, XPS 12 oder XPS 13, das funktioniert ja auch standardmäßig mit Ubuntu. Hätte man jetzt auch so ein Ubuntu, ich sag mal, Laptop, und der ist relativ verhältnismäßig günstig, also jetzt nicht super günstig, dass er ein Schnäppchen ist, ja, er ja, kostet trotzdem noch seinen stolzen Preis, aber ich glaube, er ist verhältnismäßig ein bisschen günstiger und ja, aber das ist ja halt wieder so die Sache, die Mehrheit leider, ne? Aber vielleicht kommt das ja bei manchen.
Ja, also ich stelle halt fest, die meisten Leute vergleichen dann nur die Spezifikationen, die sagen, ja, für diese CPU und mit der Ausstattung, die dieses Gerät hat, ist es einfach überteuert, wenn man es vergleicht mit Produkt XY. Ne? Und das ist, wie du schon sagst, das liegt eben daran, dass man das nicht vergleichen kann, weil einfach ein Dell andere Kapazitäten hat und zu ganz anderen Bedingungen herstellen kann. Und da darf man dann eben auch nicht nur diese Ausstattung vergleichen. Das ist ja logisch, dass das dann schlechter abschneidet. Wenn man selber einen PC zusammenbaut und den verkaufen möchte, ja, dann wird es auch schwierig, weil wir die Bauteile nicht so billig herbekommen wie Dell. Ne? Also genau, ja. Da wird unsere Gewinnspanne einfach geringer sein wie bei Dell, logisch. Und dann müssen wir, wenn wir etwas verdienen wollen, wenn wir das möglicherweise als Business aufziehen, müssen wir unsere Geräte teurer machen als die Dell-Geräte.
Und willst ja am Ende ja vielleicht sogar eine Familie oder sowas davon ernähren und dann wird das schwierig, ja. Ja, also ganz klar dieser Punkt.
Ja, System 76 zum Beispiel ist ja eine Firma, da arbeiten ja Leute vollberuflich. Ja?
Genau.
Also da haben wir ja den voll. Das sind jetzt keine Freizeitleute, die da irgendwo sitzen, sondern das ist eine Firma und die haben Angestellte und die müssen bezahlt werden. Und ja, da hat man eben eine bestimmte Kalkulation. Und wenn es nicht aufgeht, dann gibt es diese Firma nicht mehr. Das ist ganz einfach.
Ja, ist so die Sache. Ja, also ich bin gespannt, wie sich dann überhaupt solche Firmen wie Tuxedo oder System 76 in der Zukunft, ich sag mal, halten werden oder ob sie sich halten werden. Zum Beispiel Tuxedo wird ja auch immer vorgeworfen, dass sie relativ teuer sind. Ich habe ja auch letztens mal so ein Ding da gehabt, beziehungsweise zum Test da gehabt und ja, den Vorwurf, den kann ich bestätigen. Das Ding ist für das, was es an Hardware bietet, zu teuer. Ja? Und
keine Frage.
Ja, aber dafür ist es speziell an Linux angepasst, an Tuxedo OS auch so und so weiter. Aber die Sache ist, die ich jetzt da feststellen konnte, mit jedem anderen Linux funktioniert es eigentlich genauso gut, beziehungsweise auch viele, viele andere Laptops, die vielleicht ein bisschen günstiger sind. Aber ist halt eben so der Fall und ich bin gespannt, ob sich dann solche, ich sag mal, Firmen dann wirklich halten können. Aber Tuxedo gibt es jetzt schon ein bisschen länger, ja. Also es gibt auf jeden Fall eine Nutzerschaft, die ja ein Produkt made in Germany haben wollen, also was in Germany gefertigt wurde, in Deutschland. Und ja, was auf deutschen Datenschutz quasi Wert legt, ja, das verkauft sich schon ganz gut. Aber wenn man es jetzt mal rein technisch betrachtet, ist es jetzt nicht so krass. Aber ja, ne, solange die ihre, ich ja, sag mal, Kunden finden und die Kunden damit glücklich sind, dann passt es doch wunderbar. Und
Ja,
jo.
aber wir haben doch bei Apple auch die Geschichte, dass das irgendwo schon überteuert ist und auch schon immer überteuert war, was jetzt die reine Hardware betrifft.
Ja, stimme ich dir komplett zu. Ne?
Und da
Aber
geht es eben auch
verkauft
drum,
sich auch.
ja, da geht es um Design, da geht es auch um ja, mehr oder weniger auch psychologische Sachen. Also die Leute sagen ja bei Apple nicht, oh, das ist zu teuer, sondern die legen sich mit dem Schlafsack vor die Filiale, um gleich
Der
einer der
erste
Ersten
sein,
zu
naja.
sein, der da irgendwie das neue iPhone kauft. Da fragt keiner nach den Spezifikationen oder so, ob das überhaupt das Geld wert ist. Die wollen das einfach haben. Punkt, Ausschluss. Und ja, der Wert einer Sache hängt ja immer davon ab, wie viel jemand bereit ist, dafür auszugeben.
Da hast du recht, ja.
Es gibt
Und
auch Armbanduhren, die 50.000, 100.000 Euro kosten. Also, und man kann auch nur schauen, wie spät es ist.
das
Und
ist
trotzdem
schön
gibt es Leute,
formuliert,
die
ja.
das kaufen. Ne?
Ja,
Also,
leider.
ist ja
Oder
auch okay.
beziehungsweise, ja, klar.
Ja, wenn es jemand haben möchte, ist doch völlig in Ordnung.
Will man ja
Aber
niemanden vorwerfen, ja.
da kann man auch nicht sagen, ja, was bietet diese Uhr denn jetzt eigentlich anders? Und am Schluss weiß ich, dass es 9:30 ist. Also.
Ja, apropos 9:30, unsere Stunde ist voll.
Ja, darum habe ich es jetzt auch gesagt.
Ach
Das
so.
war genial, oder?
Ja, perfekt, ja, auf jeden Fall. Also eine bessere Überleitung gibt es eigentlich gar nicht. Oder ein besseres Schlusswort sogar nicht. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ja, und dass ihr euch das Ganze bis jetzt gegeben habt. Also, ja, freut uns wirklich, dass da noch immer noch super viele dabei sind und einfach, ja, uns zuhören. Mehr ist es ja am Ende leider auch nicht. Also, ja, kriegt man ja keinen neuen Status dadurch. Aber ja.
Ja, und eins noch, es ist ein Podcast und deswegen hat man kein Bild, weil es manchen Leuten vielleicht nicht so ganz klar ist.
Ach so, ja genau, auf YouTube, wenn ihr das auf YouTube seht. Genau, ist ein Podcast, könnt ihr euch auch unterwegs anhören und gibt es auch ein RSS-Feed und so weiter. Ich habe so eine ganz, ganz, ganz kleine Internetpräsenz mal eingerichtet auf der Linux Guides Homepage. linuxguides.de/podcast ist es, glaube ich. Oder ja, findet ihr auch überall anders. In der Videobeschreibung zum Beispiel oder so. Genau da sind nochmal alle ganz, ganz groben Eckdaten aufgelistet. So krass sind die jetzt aber auch nicht. Nur eine ganz, ganz kleine Internetpräsenz, dass man nicht immer rumsuchen muss, wie jetzt der RSS-Feed ist oder wo wir überall gelistet sind. Und genau. Jo, dann bedanke ich mich wieder sehr, sehr herzlich bei dir, dass du wieder dabei warst. Und ich würde sagen, bis nächste Woche, oder?
Ja, klar. Also, wenn ihr auch wieder dabei seid und währenddessen könnt ihr auf unseren Kanälen vorbeischauen, beim Linux Umsteiger und bei Linux Guides. Da gibt es nämlich Videos, da sieht man dann auch was. Und beim Podcast sieht man eben nichts.
Also, wenn ihr wirklich was sehen wollt, dann ne, schaut auf den YouTube-Kanälen vorbei und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche.
Ja, wünsche ich auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.